Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Thomas Haug im Gespräch mit Cordula Winterholler zum Thema Smooth Food. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge aus der Reihe Logopädie bei Klinisch Relevant. Und heute geht es um das Thema Essen. Und ich habe dafür einen Experten aus Österreich eingeladen. Der lacht schon im Hintergrund. Das habt ihr jetzt vielleicht gehört. Mein Name ist Cordula Winterholler und mein Gast ist der Thomas Haug, heute aus Österreich. Wir haben wieder einen Ausflug nach Österreich. Und das Bezaubernde bei unserem E-Mail-Kontakt, Thomas, war, du machst Dysphagie-Kost und grüßt mich mit kulinarischen Grüßen. Da frage ich mich, was läuft bei dir in Österreich anders, wenn du mit kulinarischen Grüßen antwortest? Ja, herzlich willkommen hier am Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist und stell dich einfach vor, was müssen wir über dich wissen? Wo lebst du, wo arbeitest du und was tust du?
Hallo liebe Cordula, einmal danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf. Liebe Zuhörer, mein Name ist Thomas Haug, bin 34 Jahre. Ich habe ganz klassisch den Lehrberuf Koch gelernt, habe dann noch die Lehre in der Großküche angefangen, im Klinikum Hamburg. Habe dann nach 5 Jahren in ein BBZ, also ein Pflege- und Betreuungszentrum, gewechselt. Und im Jahr 2017 circa durfte ich dann die Leitung der Küche im Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg übernehmen.
Ich habe dich kennengelernt über deinen Instagram-Kanal und habe gedacht, wow, ja, so möchte ich auch verpflegt werden, so heißt auch dein Kanal. Also wenn du da draußen neugierig geworden bist, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Euren Bewohnerinnen und Bewohnern geht es gut bei dir, oder?
Ja, das sehe ich genauso. Ja. Und das war eigentlich nur ein reiner Zufall. Ja. Wir hatten bis vor 2 Jahren mit denen die Dysphagie-Kost in der Kostenform produziert und immer doch, da kann man sicher was anderes machen. Wir haben trotzdem auch schon einige Sachen ausprobiert, ja, aber nicht wirklich, was mich überzeugt hat. Und da haben wir dann mit dem Thema mehr und intensiver beschäftigt und ein bisschen recherchiert, was kann man mit, oder was kann man bei pürierter Kost, Dysphagie, Kost anders machen. Ja, und dann habe ich gesehen, okay, es gibt wirklich andere Wege. Man dachte, man probiert es einfach. Ja. Warum nicht? Und es, in der Recherche hat sich nachher dann für mich, ja, das Wissen oder das überhaupt das Wissen zum haben, dass es unterschiedliche Konsistenzen in der Dysphagie-Kost gibt, dass die ICI-Stufen gibt, dass es ein Klassifikationssystem über das Essen gibt, ja, dass die Farben wichtig sind, dass die Bewohner wieder oder die Betroffenen wieder animiert werden zum Essen. Wir haben nachher herausgefunden, dass es, wenn die Teller sehr groß angerichtet werden oder die Portionen sehr groß sind, dass die eher abgeschreckt werden vom Essen. Deswegen sind wir nachher dann einen Weg gegangen und haben eher kleinere Portionen angerichtet. Und wenn die Pflege dann Portionen gebraucht hat, haben wir das natürlich nachgeliefert. Ja. Und so nach und nach hat sich das eine das andere ergeben.
Wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, dann hast du dir das wirklich alles selber erarbeitet. Das war kein Gegenstand, diese Art zu kochen in deiner Ausbildung?
Nein, also das nicht. Das war ganz, wie vorher gesagt, eine ganz klassische Ausbildung. Ja, man hat einmal davon gehört, ja, aber das war es dann schon in der Ausbildung. Und ich beschäftige mich seit 2,5 Jahren täglich mit dem Thema. Ja. Ich entwickle ja selber Rezepturen. Und ja, und das macht mir Spaß.
So schaut es auch immer auf deinen kleinen Videos auch aus, dass es Spaß macht. Was war auf diesem Weg hin, dass du sagst, da möchte ich etwas tun, da möchte ich etwas anders machen, das Schwierigste? Wo hast denn du die Herausforderung gesehen?
Also das Schwierigste von Beginn an war mal, also ich muss vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Beim Recherchieren ist man natürlich auf Kollegen gestoßen, wo man nachher dann gefragt hat, okay, wie machst du das oder wie funktioniert das? Nur natürlich keiner lässt sich gern, oder keiner lässt den anderen hinter die Kulissen schauen, ja, und somit bin ich mir dann von Anfang an gestanden und es hat wirklich nicht wirklich ein Feedback geben oder Rückmeldungen für die anderen, ja, und dann so herauszufinden, was sind die richtigen Bindemittel oder Geliermittel, was kann ich für was verwenden. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Gelatinblätter nehme oder Agar-Agar. Das hat ein ganz, ganz anderes Verhalten. Ja, und das war wirklich schwierig. Oder die richtigen Silikonformen zu finden. Ja, man glaubt gar nicht, was für eine Vielfalt es eigentlich an Silikonformen gibt, wenn man sich genauer damit beschäftigt. Ja, aber wo kriegt man die? Und in diesen Mengen, wo man das braucht und wenn man eine Form nicht kriegt, die, was man eigentlich unbedingt aber schon brauchen würde, um zum Beispiel das Frühstück abzudecken, das Croissant. Ich habe 2 Monate lang eine Croissant-Form gesucht. In ganz Europa war diese Silikonform nicht zu finden.
Und wo hast du sie gefunden?
Ich habe dann eine Manufaktur gefunden, die was nachher dann für uns auf Anfrage eine Silikonform, eine Silikonform in Form eines Croissants nachher dann gemacht hat. Das heißt, wir haben unsere eigene Silikonform für das designen lassen.
Boah. Boah, und das Croissant spielt ja auch in Österreich eine große Rolle. Ich war damals bei Markus Gübeli in der Schweiz und da war es das Birchner Müsli, was es in unterschiedlichen Konsistenzen gegeben hat. Und da habe ich gedacht, und in Österreich ist es das Croissant, was ganz wichtig ist.
Ja, und das war mir sehr, sehr wichtig und man merkt auch, dass die Bewohner nachher dann auch Freude haben.
Ja.
Weil das Essen schaut aus wie früher, ob das jetzt das Hühnerfilet ist, wenn wir zu dieser Form kommen oder Erbsen. Und das ist wirklich essentiell für die Bewohner. Ja. Das hat für mich mit Wertschätzung zu tun und deswegen verfolge ich den Weg auch. Und wir dürfen halt nie vergessen, am Ende des Tages, dass wir ohne die ältere Generation heute nicht dort stehen, wo wir heute sind. Ja. Und das dürfen wir ihnen nie vergessen.
Das heißt, dein Kochen spiegelt auch so deine innere Haltung wider.
Ja, definitiv. Ja. Ich möchte, bevor ich schon gesagt habe, den Bewohnern einfach wieder ein Stück Normalität zurückgeben. Ja, das Essen wie früher, den Geschmack der Speisen wieder auf den Teller bringen, ohne viel Kompromisse eingehen zu müssen. Ja, dass das Hühnerfilet wieder ausschaut wie das Hühnerfilet oder die Erbsen wieder wie Erbsen. Man glaubt gar nicht, was das mit einem Bewohner dann tut. Der Bewohner dieses Lächeln wieder im Gesicht hat, von der diese das Angerichten in Dollar sieht. Ja. Und man sieht dann halt keinen Unterschied mehr zum normalen Essen, das 1:1 genauso ausschaut. Ja.
Wenn du das jetzt so beschreibst, Thomas, das klingt so komplex für mich, also komplex und kompliziert. Ja. Brauchst du dann Stunden? Brauchst du jetzt so viel länger in der Küche?
Nein, brauche ich nicht, weil der Vorteil ist, dass sich die durch die Silikonformen hier die Portionen schon vorgegeben sind. Ja. Und somit kann ich halt genau auf die Portionen produzieren, was ich brauche und muss nachher dann nicht mehr schneiden. Und das ist eine enorme Zeitersparnis. Ja. Mhm, es ist, ja, glauben zwar viele, dass es mehr Aufwand ist, ist es aber Ende des Tages viel, viel weniger. Ja. Natürlich, die Rezepturentwicklung, die ist ein Aufwand. Ja, dann, das ist so, bis er ist, aber ist egal, ob ich jetzt eine Biskuitrolade perfekt machen will, jetzt eine normale Biskuitrolade, ja, oder ich entwickle 3D-Früchte, 3D-Dysphagie-Früchte, ja. Beides muss entwickelt werden.
Und dann, wenn du aus der Entwicklungsphase draußen bist, dann ist es letztendlich, geht's in so eine Routine auch über.
Genau. Genau, richtig. Also dass man sich das besser vorstellen kann oder für die Zuhörer, also bis so eine 3D-Frucht jetzt fertig ist, das habe ich nämlich gerade auch bei mir in der Entwicklung vergangen, brauche ich ca. 5 bis 10 Versuche und 1 Monat Entwicklungszeit, weil es halt natürlich wirklich auf jede Kleinigkeit ankommt und wann das nur jetzt die Haut vor der Birne ist. Ja.
Und hast du kritische Abnehmerinnen dann dafür? Also hast du deinen Probierkreis, wo du weißt, da kriegst du ein Feedback?
Ja, das haben wir. Also wir produzieren dann mehr und verteilen es dann unter die Bewohner, ja, und auch das Küchenpersonal oder die bringt da die Pflege mit ein und wir verkosten es nachher gemeinsam und da holen wir natürlich auch Feedback, ja.
Ja, also ich habe jetzt so für mich auch nochmal so hier so abgespeichert. Dort in der Klinik oder in deinem Kontext hast du ein gutes Umfeld, wo ihr so gut im Austausch seid, aber ja. So eine Community jetzt mit anderen Köchen innerhalb Niederösterreichs oder ganz Österreich, das existiert Nein. So nicht. Habe ich das richtig rausgehört?
Genau, noch nicht, aber was ja. Noch nicht ist, kann ja werden.
Ja, 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 weil das wäre natürlich ja auch gut, natürlich. Sich da auszutauschen und zu sagen, ja, mit welchem Produkt hast du da gute Erfahrungen gemacht, ja. Ja. Guckst du auch rüber in die Schweiz, weil ich jetzt vorhin den Markus Gübeli schon genannt habe und den Markus Biedermann. Ist da so ein Vorbild für dich oder sagst du, nee, das ist es nicht?
Also Vorbild, also wenn ich in die Schweiz schaue, der Rolf Kavietzl, also man muss ganz wirklich sagen, der macht wirklich gute Sachen, was der mit der Textur macht und mit den Aromen, also das ist schon sehr, sehr sehenswert und das ist definitiv ein anderes Niveau, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, wirklich super Arbeit. Vorbilder so jetzt nicht, aber der Cedric Grolet, der französischer Patissier, so wie ich vorher gesagt habe, mit die 3D-Früchte, da schaut man auf solche Personen auf und die Herstellung passt halt zwar nicht so hundertprozentig für die Dysphagiekost, aber lässt sich halt schon abwandeln. Ja.
Ja, ja. Mit welchen Berufsgruppen arbeitest du zusammen jetzt, also auch gerade in Bezug auf die Kost und ja, in diesem ganzen Zusammenhang?
Also unmittelbar einmal mit der Pflege, so wie ich vorher gesagt habe, wir stehen wirklich im täglichen und sehr engen Austausch. Ich arbeite auch mit einer Diätologin zusammen aus einem Klinikum. Da haben wir eben auch dieses gemeinsame Projekt, dieses Dysphagie-Projekt. Da stehe ich fast eigentlich täglich in Austausch. Ja, wir stimmen uns an, wie können wir das machen, was für Komponenten können wir noch einbringen und das ist wirklich jetzt mal sehr konstruktive Gespräche und sie unterstützt mir wirklich, muss man wirklich sagen.
Ich habe so für mich immer den Eindruck gewonnen, ich bin jetzt lange schon in der Dysphagie. Wir haben erstmal die Dysphagie-Kost irgendwann entdeckt, dann haben wir festgestellt, jetzt man kann das auch in hübsch haben und jetzt aber auch aus der ernährungstechnischen Sicht, hübsch ist nicht gleich, dass ich eine Mangelernährung verhindere, sondern die schaut auch drauf, dass es auch mit den ganzen Inhaltsstoffen, Mineralstoffen, Proteine und sowas auch passt dann.
Ja. Genau. Deswegen arbeiten wir auch zusammen, dass sie mir da diese Tipps noch geben kann, was für Produkte ich dann noch verwenden kann.
Ja. Wie schaut's mit der Logopädie aus? Muss ich jetzt fragen als Logopäde?
Nein, haben wir keine direkte Zusammenarbeit.
Ja. Aber kommt ab und zu mal jemand rein, oder?
Ja. Ja. Mhm. Wenn wir einen Logopäden brauchen, dann kommt einer, ja.
Ja. Ja. Ja. Hast du irgendwelche Projekte jetzt noch für die Zukunft? Steht irgendwas, wo du sagst, da bin ich gerade dabei, so ein bestimmtes Rezept für mich zu entwickeln oder das, da schaue ich jetzt gerade hin. Gibt es irgendwas, wo du, um Gottes Willen, keine Betriebsgeheimnisse, aber wo du sagst, das ist gerade so eine Challenge, da kümmere ich mich gerade drum.
Ja, um das Thema Salat bin ich, also Salat in dieser Hinsicht mit Tortelloni Schafskäse Salat oder Wurstsalat oder Tortelloni mit Tomaten, ja, in dieser Hinsicht entwickle ich gerade Sachen und das ist sehr, sehr spannend und ja, man hat tägliche Herausforderungen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon eine Challenge, ja, die Produkte wirklich so zu verarbeiten, dass sie einerseits im Warmen Bereich verwendbar sind, ja, aber halt genauso im Kalten. Ja. Mhm. Und das macht dieses Thema spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Und das ist auch, finde ich, ein Teil der Molekularküche. Überspitzt jetzt gesagt. Ja, aber es gehört für mich schon dazu. Was steht noch an? Kuchenstücke. Mhm. Ja, also Stück Dessert, Petit Fours werden Ende des Jahres noch kommen, bin ich gerade an der Rezeptentwicklung. Mandarinenschokolade ist gerade am Entwickeln, also verschiedene Schokoladenarten. Pralinen werden noch kommen, also es steckt noch ganz, ganz viel in den Kinderschuhen. Ja. Und ganz viel in der Entwicklung momentan.
Und das klingt nach sehr hoher kulinarischer Lebensqualität für Menschen mit Schluckstörung. Ja. Wünschen sich die Bewohner und Bewohnerinnen bei dir auch manchmal was? Also gibt es einen Renner außer Croissant, das haben wir schon gehört, aber gibt es so etwas, wo du sagst, ey, wenn das auf den Tisch kommt, da freuen sich alle?
Ja, der Klassiker Schnitzel mit Erdäpfelsalat oder mit Kartoffelsalat.
Aber das Schnitzel so, dass man es essen kann, gell?
Natürlich.
Mit der Schluckstörung, ja. Ich kenne.
Ja, genau, mit der Panier. Also wirklich mit der normalen Panier. Und da bin ich gerade auch an einer Rezeptur zum Feilen, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das dann 100% fertig ist.
Boah, Respekt. Ich glaube, dann komme ich mal zum Probieren, Thomas.
Ja, gerne. Gerne, jederzeit.
Ja, du, dann herzlichen Dank, dass du uns so einen offenen Einblick in deine Küche und in deine Arbeit gegeben hast. Und alles, was es an Informationen rund um Thomas Haug gibt, werde ich in die Shownotes packen. Und ja, wir können eigentlich hoffnungsfroh in die Gegenwart und Zukunft schauen, was die Dysphagie-Kost betrifft. Herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du heute dabei warst und schön, dass du da draußen wieder zugehört hast.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.